Und ich lese den Bibeltext, der Grundlage ist für die Predigt, die gleich folgt. Das ist wieder ein Text aus der Offenbarung, Offenbarung 12, die Verse 1 bis 18. Und wie wir in den letzten Wochen schon festgestellt haben, sind diese Texte mehr fürs Ohr geschrieben als fürs Auge. Das heißt, ich lade euch ein, den Text im Programmheft auf die Seite zu legen und einfach zuzuhören. Ihr könnt aber natürlich auch gerne mitlesen. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Ich sah eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, den Mond unter ihren Füßen hatte und eine Krone aus 12 Sternen auf ihrem Kopf trug. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen, denn die Wehen hatten bereits begonnen und die Geburt des Kindes stand kurz bevor. Dann erschien noch ein anderes Zeichen am Himmel. Ich sah einen großen roten Drachen mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, der 7 Kronen auf seinen Köpfen trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Dieser Drache nun stellte sich vor die Frau, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgehoben und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Und die Frau selbst floh in die Wüste. Dort hatte Gott einen Ort für sie vorbereitet, an dem sie dann 1260 Tage lang mit allem Nötigen versorgt wurde. Nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr, aber er unterlag. Und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen. Und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott, aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit, dafür sogar in den Tod zu gehen. Darum freue dich, Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt, doch wehe dir, Erde, und wehe dir, Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Als der Drache nun erkannte, dass er auf die Erde hinabgeworfen worden war, verfolgte er die Frau, die das Kind zur Welt gebracht hatte. Aber es wurden ihr die beiden Flügel eines großen Adlers gegeben. So konnte sie an einen Ort fliegen, der in der Wüste für sie vorbereitet worden war, wo sie 3,5 Jahre versorgt wurde und von dem Drachen geschützt werden konnte. Da ließ die Schlange einen mächtigen Wasserstrahl aus ihrem Rachen hervorschießen, der die Frau mit sich fortreißen sollte. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und schluckte die Wassermassen auf, die aus dem Maul des Drachen schossen. Außer sich vor Wut darüber, dass ihm die Frau entkommen war, wandte sich der Drache gegen ihre übrigen Nachkommen, um mit ihnen Krieg zu führen, mit allen, die Gottes Gebote befolgten und sich zur Botschaft von Jesus bekannten. Und so machte er sich auf und trat an das Ufer des Meeres.
Vielen Dank, Alex, für dieses plastische Lesen vom Bibeltext. Bevor wir anfangen, möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns in der Bibel einfach so viele Geschichten, so viele Bilder gegeben hast, durch die wir dich besser kennenlernen können. Und ich bete, dass du jetzt einfach diese nächsten 20 Minuten nutzt, dass wir diese wirklich abgedrehte Geschichte ein bisschen besser verstehen können, dass wir ein bisschen mehr erkennen können, was das mit uns zu tun hat, was du da sprichst, was das für unser Leben bedeuten kann. Amen. Wie Alex schon gesagt hat, wir sind gerade in so einer Predigtreihe. Deswegen haben wir die letzten Wochen schon ganz viele Texte aus dem Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, gehabt. Und heute sind wir quasi in der Mitte des Buches, Kapitel 12, und haben uns gedacht, wir nehmen einfach mal das ganze Kapitel. Deswegen war der Text ein bisschen lang. Und dieses Buch ist mehr als ganz viele andere Bücher in der Bibel vollgestopft mit irgendwelchen abgedrehten Bildern und komischen Geschichten, die im ersten Moment irgendwie vor allem seltsam erscheinen. Und das hat verschiedene Gründe, warum das so ist. Deswegen will ich ganz am Anfang ganz kurz nochmal erklären, wo dieses Buch eigentlich herkommt. Johannes, der Autor, der das geschrieben hat, hat zu einer Zeit gelebt, ungefähr 90 nach Christus, in der Christen ganz stark verfolgt wurden. Der Kaiser, der damals regiert hat, hat sich selbst als Gottkönig feiern lassen. Und dann war da diese kleine Gruppe der Christen, die irgendwie sich geweigert haben, einen anderen Gott als ihren Gott anzubieten. Und das war dem Kaiser natürlich ein Dorn im Auge. Und deswegen wurden die ganz stark verfolgt. Von der Regierung, waren von gesellschaftlichen Sachen ausgeschlossen. Ihnen wurde Gewalt angetan. Viele wurden sogar getötet deswegen. Das heißt, der Alltag der Menschen damals war davon geprägt, dass sie Angst hatten davor, was wohl als nächstes kommen würde. Und Johannes selbst wurde verbannt. Der war auf einer Insel im Mittelmeer, wo er sein musste. Und auf dieser Insel, in dieser ganzen schrecklichen Zeit, hat er eines Tages eine Vision. Er beschreibt es selbst so in dem Buch am Anfang, dass er etwas sieht und etwas hört und aufgefordert wird, das, was er hört und sieht, irgendwie aufzuschreiben, in Worte zu fassen und an verschiedene Kirchen zu schicken. Und wenn man versucht, etwas, was man sieht, was dann wahrscheinlich auch schon ganz schön viel ist und ganz schön eine krasse Wirkung hat, das in Worte zu fassen, so dass die Wirkung irgendwie erhalten bleibt, dann kommt dabei manchmal was raus, was für den einfachen Leser erstmal irgendwie ein bisschen abgedreht klingt. Und das ist auch ein Grund dafür, warum eben gerade in der Offenbarung so viele echt seltsame Sachen beschrieben werden. Und gegenüber manchen Kapiteln, die man sich noch so wie so ein Gemälde angucken kann und irgendwie so ruhig auf sich wirken lassen kann, wirkt das Kapitel 12 eher wie so ein Action-Comic. So eine Aneinanderreihung von schnellen, krassen Sachen, die da alle passieren und die irgendwie, ja, wo irgendwie ganz, ganz viele kleine Details drin sind, die aber nur im Gesamtzusammenhang ihre volle Wirkung entfalten. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, nicht nur 2, 3 Verse aus dem Kapitel zu nehmen, sondern eben das ganze Kapitel, um diese ganze Geschichte nochmal zu erfassen und die eigentliche Wirkung, das eigentliche, was diese Geschichte aussagt, im Gesamtzusammenhang zu sehen. Und weil Betrachten irgendwie ein bisschen was mit Zeit zu tun hat, man muss es so wirken lassen oder auch mal einen zweiten Blick drauf werfen, will ich jetzt im ersten Teil der Predigt mit euch das nochmal durchgehen und kurz euch auf die Sachen aufmerksam machen, die mir aufgefallen sind beim längeren Betrachten von dem Text. Und der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, ist direkt am Anfang, weil ich das Gefühl hatte, das, was Johannes da sieht, war wahrscheinlich auch tatsächlich so ein Comic, weil er fängt genauso an und sagt, ist erschienen ein erstes Zeichen, quasi das erste Bild vom Comic. Da ist so eine Frau bekleidet mit der Sonne und dem Mond und eine Krone aus 12 Sternen auf dem Kopf und die ist hochschwanger. Erstes Bild. Ganz schön krass, können wir uns auch nur so halb vorstellen, aber gut, dann geht's weiter. Ist erschienen ein zweites Zeichen, zweites Bild. Der Drache mit 7 Köpfen und Kronen auf den Köpfen und 10 Hörnern und mit seinem Schwanz fegt er den Drittel von allen Sternen vom Himmel. Auch irgendwie ganz schön groß und ganz schön krass. Also erstes Bild, Frau in Wehen, zweites Bild, dieser Drache, drittes Bild, der Drache kommt zur Frau und steht da und wartet darauf, dass das Kind geboren wird, weil damit er es direkt auffressen kann. Das ist irgendwie eine krass angespannte, spannungsgeladene Situation. Und im weiteren Verlauf wird ein bisschen deutlich, warum der Drache so ein Problem mit diesem Kind hat. Denn das Kind wird beschrieben als der alle Nationen hüten soll. Man könnte ja auch regieren sagen. Das heißt, das Kind, was da geboren wird, soll der König der ganzen Welt sein. Und der Drache hat selber 7 Kronen auf dem Kopf. Unschwer zu erkennen, dass er eigentlich auch König sein will, hat natürlich ein Problem damit, wenn dieses Kind geboren wird und Tück tatsächlich König wird. Und das will er verhindern, indem er es direkt auffrisst. Und dann beginnt die Action. Die Frau kriegt das Kind, aber der Drache kommt irgendwie zu spät und das Kind ist schon entrückt bei Gott und die Frau flieht in die Wüste. Und zurück bleibt, zumindest in meinem Kopf, so ein Drache, der da irgendwie steht, ein bisschen verdattert reinguckt, weil gerade eben war er noch so hoch konzentriert im Sprung, dass er im richtigen Moment losläuft und dann hat er irgendwie einmal zu viel gezwinkert und der Augenblick ist vorbei, wenn er dann da war, das Kind ist weg und die Frau auch. Aber die Geschichte ist an der Stelle noch nicht zu Ende, weil das Kind ist jetzt beim Thron von Gott. Der König ist quasi da, wo regiert wird und der Drache, der irgendwie auch König sein will, der wird jetzt angegriffen von Michael, dem Oberengel, und seinen Engelkriegern. Und es geht so eine kosmische Schlacht los zwischen dem Oberengel und seinen Engelkriegern und dem Drachen und seinen Kriegern. Und der Drache unterliegt schließlich und fliegt aus dem Himmel und hat da keinen Platz mehr. Der kann da nicht mehr sein. Und an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob euch das vorhin beim Lesen aufgefallen ist, macht Johannes wie so einen kurzen Break. Der bricht diese Stelle, an dieser Stelle die Geschichte so ein bisschen auf, geht so raus aus diesem Comic und macht als erstes, macht er quasi eine Erklärung für die verschiedenen Symbole, die da benutzt werden. Und danach fasst er nochmal zusammen, was da passiert ist und was das eigentlich gerade bedeutet, was er sieht. Das heißt, erst die Symbole. Den Drachen stellt er vor als die alte Schlange, den Teufel, der auch Satan genannt wird, der Verführer der ganzen Welt. Also quasi das personifizierte Böse. Das Kind nennt er in diesem Mittelteil Christus, also das Kind ist Jesus. Und die Frau, die erklärt er nicht explizit, aber die damaligen Leser, die konnten diese abgefahrenen Klamotten, die die Frau getragen hat, also Sonne, Mond und die 12 Sterne, problemlos interpretieren, weil in ihren eigenen heiligen Schriften, die sind auch Teil von unserem Alten Testament, da gab es schon mal diese Konstellation und schon mal diese Symbolik. Und da hat sie für das ganze Volk Israel gestanden und deswegen steht auch die Frau für das ganze Volk Israel. Und nachdem er so diese Symbole ein bisschen aufmacht, kommt danach die Zusammenfassung und Interpretation von dem, was Johannes gesehen hat. Und das kommt, indem er eine Stimme hört. Er hört eine Stimme, die sagt, Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt, ihm gehört alle Herrschaft und er hat Jesus als König eingesetzt. Der Drache ist besiegt, der Drache ist überwunden. Warum ist der Drache überwunden? Weil da ein Kind geboren wurde, weil Jesus geboren wurde. Und Johannes verkürzt in diesem Kapitel alles, was Jesus gemacht hat, eigentlich auf die Aussage, Jesus ist gekommen, um König zu werden. Das ist das, was er sagt. Er ist gekommen, um König zu werden, indem er in Vers 11 steht, durch das Blut des Lammes, also indem Jesus sich selbst ganz hingegeben hat, indem er bereit war, bis in den Tod zu gehen, quasi alles Böse zu ertragen selbst und wieder aufzuerstehen. Dadurch ist er König geworden. Also das, was diese ganze Geschichte gerade erzählt, ist, das Böse ist besiegt, Jesus ist König und diese Proklamation des ultimativen Sieges hört Johannes an dieser Stelle. Und dann hört er aber auch, dass der Drache, der Teufel, zwar besiegt ist, rausgeschmissen, aber jetzt auf der Erde unterwegs ist und außer sich vor Wut. Wütend, weil einerseits nichts, was er sich vorgenommen hat, irgendwie ans Ziel kommt und andererseits er genau weiß, dass es nicht mehr lange dauert, bis es für ihn endgültig vorbei ist. Also diese Zusammenfassung und Interpretation von dem ist quasi, das Böse ist besiegt, Jesus ist König, aber bis zum endgültigen Ende, was bald kommt, ist der Drache noch ziemlich wütend auf der Erde unterwegs. Und dann geht das Comic weiter. Der Drache ist zurück auf der Erde, verfolgt die Frau, weil wenn er das Kind nicht erwischen kann, dann wenigstens das, was dem Kind wichtig ist. Die Frau flieht, wurde ja am Anfang schon gesagt, flieht in die Wüste, bekommt irgendwie spektakulär Flügel, macht sich auf und davon, der Drache hinterher Und mit seiner Spezialausrüstung, wie auch immer das funktionieren soll, speit er quasi so einen Wasserstrahl, um die Frau noch zu erwischen, aber die Erde geht auf und verschluckt das Wasser und die Frau entkommt. Und der Drache kommt wieder nicht an sein Ziel. Und er ist außer sich vor Wut, weil alles, was er sich vornimmt, scheitert. Und wir erinnern uns, er weiß, dass die Zeit knapp ist. Er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, bis es endgültig zu Ende ist. Und er hat keine Zeit mehr für langes Pläne schmieden, sondern rasend vor Wut wendet er sich um, wenn er die Herrschaft nicht behalten kann, das Kind nicht erwischt, die Frau ihm entkommt, wenigstens die Nachkommen der Frau zu jagen. Und in meinem Kopf wäre das hier der Abspann von diesem Actionfilm. Und dann kommt die letzte Szene, die nach dem Abspann kommt. Der letzte Vers des Kapitels. Und der Drache steht am Ufer des Meeres. Wie die Ruhe vor dem Sturm. Und irgendwie die Frage, was geht jetzt gerade in ihm vor? Was hackt er aus? Was ist sein nächster Plan? Er will die Nachfahren der Frau jagen und man kann sich kaum vorstellen, welches Ungeheuer er jetzt aus den Tiefen des Meeres heraufbeschwört, um Tod und Schrecken zu verbreiten. Und weil ich auch schon wieder diesen Mittelteil irgendwie vergessen habe, klingt dieser Cliffhanger, der da kommt, für mich im ersten Moment wirklich gruselig. Irgendwie angefüllt mit dieser Bedrohung durch den Drachen und wie so ein die Fortsetzung folgt. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende, aber an dieser Stelle endet der Bibeltext. Und beim Betrachten und beim Mitfühlen und beim Reingehen in diesen Text wird auf einmal deutlich, dass genau das, genau dieses Schlussbild die Situation ist, in die die Offenbarung reingeschrieben ist und es genau das Empfinden ist der Menschen, die damals diesen Text gelesen haben. Permanent bedroht, immer auf der Hut, immer in Angst vor dem, was als nächstes kommt. Der nächste Schlag, der nächste Erlass, dass sie weiterverfolgt werden, die nächste Verfolgungswelle, die nächste Gewalt, die nächste Bedrohung, der nächste Verrat, die nächste Verurteilung. Und damit mitschwingt die Frage, ob sich das eigentlich alles lohnt oder ob es überhaupt sein kann, dass das, was die Menschen damals geglaubt haben, dass Gott wirklich Gott ist, ob das überhaupt wahr sein kann und ob es nicht irgendwie einen Ausweg gibt aus diesem ganzen Übel und aus dieser ganzen Bedrohung. Und der Ausweg, der sich den Menschen damals angeboten hat, war, von ihrem Glauben abzulassen oder zumindest ihren Lebensstil dem anzupassen, was damals üblich war, auch wenn es eigentlich gegen das gesprochen hat, was ihrem Glauben entsprochen hat. In gewisser Weise also der Angst und der Furcht vor dem nächsten Übel nachzugeben, um der ganzen furchtbaren Situation irgendwie zu entrinnen. Dieser Drache, der da am Meer steht, darüber sinnt, was er als nächstes Schreckliches tut. Dieser Drache ist den Menschen damals allzu bekannt gewesen. Und für uns heute ist es trotzdem irgendwie weit weg. Ich meine, wir sind nicht in Verfolgung, wir sind nicht so in Unterdrückung, wir leben in einem freien Land. Aber ich würde behaupten, diese Angst, die kennen wir auch. Diese Angst vor einem Drachen, der uns jagt und der wahrscheinlich bei jedem von uns ein bisschen anders aussieht. Vielleicht die Angst vor der Zukunft, vor dem, dass wir nicht unsere Ziele erreichen, vor dem, dass wir unseren Job verlieren oder dass der Job, den wir gerne hätten, weswegen wir unseren alten Job gerne kündigen würden, aber dass wir den dann nicht bekommen und deswegen machen wir lieber nichts. Die Angst davor, eine neue Beziehung einzugehen, weil immer da, wo wir uns für Menschen öffnen, wir uns auch irgendwie verletzbar machen. Die Angst davor, unsere Fehler, unsere schlechten Seiten zuzugeben. Erstmal vor uns selbst einzugestehen oder dann am besten noch vor irgendwelchen anderen Leuten, weil es könnte ja sein, dass wir dann doch am Ende nicht genug sind, so wie wir sind. Die Angst davor, dass früher oder später uns irgendwelche Schicksalsschläge ereilen und das Leid, das wir sonst nur aus den Medien kennen, uns auch hier in unserem schönen, weltoffenen, toleranten Friedrichshain begegnet. Und diese Ängste, die kommen nicht von ungefähr, die haben alle einen Grund, weil wir eben schon erlebt haben, dass Pläne gescheitert sind, weil wir erlebt haben, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir nicht auch selber die Ellbogen benutzen. Weil wir erlebt haben, dass wenn wir Fehler eingestehen, wenn wir mal zugeben, dass wir Dinge falsch gemacht haben, dass uns das Nachteile bringt. Weil wir erlebt haben, dass wir uns auf Menschen eingelassen haben und wir verletzt wurden und wir vielleicht gerade im Moment immer noch mit den Verletzungen und mit den Wunden zu kämpfen haben. Weil wir erlebt haben, dass wir Menschen, die wir geliebt haben, verloren haben. Und dass wir uns fragen, ob das Leben je wieder wirklich gut sein kann, jetzt wo diese Menschen nicht mehr da sind. Und gerade in diesen schwierigen Momenten, in diesen Zeiten, in denen die Sachen irgendwie nicht so laufen, in diesen Zeiten, in denen der Drache uns erwischt hat, in der er uns vor Augen steht, gerade in diesen Zeiten fällt es schwer zu glauben, dass da tatsächlich ein Gott sein soll, der gut ist und der das Böse besiegt hat. Denn ganz ehrlich, dafür erleben wir doch viel zu viel davon in unserem eigenen Leben. Und selbst an unseren besten Tagen, selbst an den Tagen, an denen irgendwie alles super toll ist, müssen wir nur einmal die Zeitung aufschlagen und wir sehen ganz genau, dass das Böse immer noch da ist und das sieht alles andere als besiegt aus. Das bedeutet, dieser Drache, der den Menschen damals absolut bekannt vorkam, der sieht bei uns heute vielleicht anders aus, aber tatsächlich begegnet er uns immer noch in unserem eigenen Leben. Immer wieder. Aber eigentlich, sagt dieser Text, der Drache ist besiegt. Dieser Mittelteil, der so ein bisschen raussteht aus dem Comic, der rückt in der ganzen Action drumherum ganz schnell wieder in den Hintergrund. In der ganzen Action, in der ganzen Anspannung, in der ganzen Bedrohung vergessen wir, dass eigentlich das Zentrum des Textes diese Proklamation des ultimativen Sieges ist. Und dass das Böse nicht nur so ein bisschen besiegt ist, sondern da steht drin, dass Menschen ihr Leben gegeben haben, dass sie gestorben sind und dass selbst darüber der Sieg steht. Das bedeutet, eigentlich steht da drin, selbst der Tod ist nicht das Ende. Selbst der Tod ist besiegt, selbst der Tod hat eigentlich keine Macht. Aber wenn das so wäre, müsste unsere Welt dann nicht eigentlich anders aussehen? Und es macht in gewisser Weise so eine krasse Spannung auf, in der wir stehen, weil auf der einen Seite der Text sagt, du musst keine Angst mehr haben, das Böse ist besiegt, es hat keine Macht mehr. Und auf der anderen Seite merken wir, genau wie die Menschen damals, herzlich wenig davon, dass das Böse in irgendeiner Art und Weise besiegt ist. Ganz im Gegenteil. Wir erleben Leid, wir erleben Schmerz, wir erleben Verlust, wir erleben Enttäuschung, wir erleben Schicksalsschläge. Und es passt irgendwie nicht zusammen. Und die erste logische Konsequenz, die erste Art und Weise, wie man damit irgendwie entspannt umgehen kann, ist, dass man hingeht und sagt, okay, entweder die eine oder die andere Seite kann ja dann nicht ganz stimmen, wenn da zwei Aussagen sich gegenüberstehen, die nicht zusammenpassen. Kann es also vielleicht sein, dass der Text sagt, das, was ihr erlebt, ist gar nicht so schlimm? Hier, guck, das Böse ist besiegt, der Sieg ist errungen, jetzt hört mal auf zu jammern, hört mal auf Angst zu haben, macht einfach die Augen zu, blendet das einfach alles aus, so nach dem Motto, was ich nicht sehe, ist nicht da. Und tatsächlich ist es manchmal vielleicht sogar einfacher. Und bei manchen Menschen ist es eine Art Schutzmechanismus, der angeht, wo Dinge verdrängt werden, wo wir unser Unrecht, das, was uns passiert, gar nicht sehen wollen. Aber genau das sagt der Text nicht. Ganz im Gegenteil, der Text malt das Böse als einen Drachen, der bereit ist, ein neugeborenes Kind zu verschlingen. Der Text malt das Böse in einem furchterregenden Bild und das bis zum letzten Vers. In einem Bild, was mir selbst, obwohl ich es nur lese, nicht mal sehe, ein mulmiges Gefühl im Bauch macht. Und das macht deutlich, der Text sagt überhaupt nicht, blende das aus, sondern der Text sagt, ja, es gibt dieses Böse. Der Text sagt, wehe dir, Erde, mach dich auf Wacht gefasst, denn gerade weil der Böse besiegt ist, ist er noch viel gefährlicher und noch viel wütender. Das Böse ist da, es existiert und es existiert auch für uns noch. Und trotzdem steht auf der anderen Seite im Zentrum des Textes etwas, was wir auch nicht ausblenden sollen. Sondern da steht, trotz des wirklich Bösen, dem wir immer wieder begegnen, stimmt gleichzeitig, dass der Sieg errungen ist. Und dann stehen wir wieder in dieser Spannung, sind keinen Schritt weitergekommen. Aber ich glaube, der Text macht uns tatsächlich ein Angebot, wie wir mit diesen zwei Polen umgehen können und wie wir sie neu bewerten können, neu einordnen können. Denn das, was er sagt, ist eigentlich, ja, es gibt dieses Böse, das ist da, es wird immer wieder schwere Zeiten geben. Aber der Triumph und der ultimative Sieg, der ist trotzdem schon klar. Und ich versuche das mal an einem anderen Beispiel greifbarer zu machen, weil ich das Gefühl habe, das ist immer noch so ein bisschen, ja, ungreifbar. Ich war nach der Schule, nach dem Abi für ein Jahr in Tansania und habe da gelebt. Und in Afrika, da gibt es viele schöne Tiere und es gibt auch ein paar nicht so schöne Tiere oder eher gefährliche Tiere. Und an einem Abend hat sich irgendwie, ich weiß nicht wie, ein Skorpion auf jeden Fall so in meinem Hosenbein verfangen. Und der hat mich dann gestochen in meinen Knöchel und ich dachte mir, au, was ist da? Dann hat er mich nochmal gestochen, weil er hatte sich ja verfangen und war nicht einfach wieder weg. Dann dachte ich mir, au, au, habe mein Hosenbein hochgeschoben, um zu gucken, was da ist. Er war ja da drinne, dann hat er mich nochmal gestochen und dann habe ich Panik gekriegt. Bin so durch die Wohnung gehüpft, habe versucht, irgendwie meine Hose abzuschütteln und dieses Viech, was auch immer das ist, ich wusste es ja nicht, irgendwie loszuwerden. Und meine Mitbewohnerin hat den Skorpion dann mit einem gezielten Schlag mit einem Buschmesser getötet. Wahre Geschichte. Das Skorpiongift war nicht lebensgefährlich, aber es hat wirklich schweineweh getan. Und ich konnte 2 Tage nicht arbeiten und nach einer Woche habe ich immer noch was gemerkt. Und es war echt nicht cool. Und mit dem Tod von dem Skorpion war der Schmerz nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, am zweiten Tag ist es noch schlimmer als im ersten Moment. Aber es war trotzdem klar, wie es ausgeht. Es war trotzdem klar, der Skorpion ist tot und mir geht's bald wieder gut. Oder ein anderes Beispiel. Ein Fußballspiel. Bayern München gegen den ersten FC Hottentottenhausen. Kennt keiner, muss auch keiner kennen, ist auch schon klar, wie das Spiel ausgehen müsste. Aber zur Halbzeit steht es, wieder erwarten, 40-0. 40-0 für Hottentottenhausen. Und in der Halbzeitpause steht der Trainer da, macht sein Team rund, fragt, was ist denn hier los? Das kann doch wohl nicht angehen. Wie kann es sein, dass ein Verein, der ja quasi gar nicht mehr wirklich existiert, gegen uns gewinnt und dann auch noch so? Und dann kommt die zweite Halbzeit, aber spätestens nach 10 Minuten auf dem Feld können die das Blatt nicht mehr wenden. Und alle Bayern sehen rot, spielen super fies, also so viel ist da nicht mehr mit Fairness im Sport, wenn die einfach nur in Rage sind. Aber es ist klar, das Spiel ist eigentlich schon längst entschieden. Auch wenn es noch läuft. Eigentlich ist es vorbei. Und genau das ist die Situation, die der Text beschreibt. Und das, was uns eine Möglichkeit gibt, diese Spannung, in der wir stehen, irgendwie neu einzuordnen. Das Böse ist längst besiegt. Das Spiel ist gelaufen, der Krieg ist gewonnen. Und das, was wir erleben, sind die letzten paar Minuten vor dem Abpfiff. Und diese neue Perspektive macht mit mir 2 Dinge und mit meinem Leben. Auf der einen Seite ermutigt es mich, durchzuhalten und nicht stehen zu bleiben, auch in den schweren Zeiten. Die Hottentottenhausener hatten bestimmt nicht die schönste zweite Halbzeit ihres Lebens. Ganz im Gegenteil, wenn man gegen ein Team spielt, was rasend vor Wut ist und was garantiert nicht mehr fair spielt, dann wird er gefoult, was das Zeug hält. Es ist auch eigentlich alles scheißegal jetzt, denn es ist ja auch alles scheißegal, aber Hauptsache nochmal die ganze Wut und Aggression auf diesem Spielfeld irgendwie loswerden. Das heißt, kurz vor Ende humpeln alle Hottentottenhausener. Aber das Letzte, was sie tun werden, ist an dieser Stelle zu sagen, okay, wir brechen das Spiel hier ab. Weil sie genau wissen, genau wie die Bayern und genau wie der Drache in der Offenbarung, es dauert nicht mehr lange, dann ist das hier gelaufen. Es dauert nicht mehr lange, wir können das jetzt noch aushalten, aber eigentlich ist der Sieg schon unser. Und diese Perspektive ermutigt mich dazu, auch in schweren Zeiten nicht stehen zu bleiben und nicht aufzugeben, nicht mutlos zu werden und nicht verzweifeln zu müssen, sondern den Blick darauf zu richten, dass das hier noch nicht das Ende ist und dass es sich lohnt, durchzuhalten. Es ermutigt mich daran festzuhalten, dass Heilung möglich ist, auch wenn die Verletzung noch so tief sitzt. Es ermutigt mich daran festzuhalten, dass es immer wieder einen neuen Neuanfang geben kann, auch wenn ich wieder gescheitert bin. Und dass selbst da, wo ich versage, dass ich nicht an mir selbst verzweifeln muss, sondern dass ich die Freiheit habe, Vergebung zu bekommen und neu anzufangen. Und dass, was es auch ist, wo wir da gerade durch müssen, ist tatsächlich nicht das Ende ist, sondern es sich lohnt, weiterzugehen. Und der zweite Punkt, der mir diesen Perspektive eröffnet, ist, dass ich mich nicht mehr von meinen Ängsten beherrschen lassen muss. Als ich damals von dem Skorpion gestochen wurde, hat das mit mir zwei Dinge gemacht. Das eine war, ich wusste jetzt, wie es sich anfühlt, von einem Skorpion gestochen zu werden. Aber das zweite und viel wichtigere war, ab dem Tag hatte ich keine Angst mehr vor Skorpionen. Weil ich wusste zwar, dass es wirklich super schmerzhaft ist, nicht nur so ein bisschen unangenehm, sondern wirklich, wirklich wehtut. Aber ich wusste auch, dass der Skorpion eigentlich keine Chance hat. Der kann mich vielleicht stechen. Auch mehrfach. Und das tut dann weh. Und das schränkt mich ein. Aber am Ende ist der Skorpion zermatscht auf meinem Wohnzimmerfußboden. Und mir geht's nach ein paar Wochen wieder gut. Also ganz ehrlich, wovor soll ich mich da fürchten? Und genau dazu lädt uns der Text ein. Wir leben immer wieder wie in so einer Schmerzenszeit. Wie mit so einem Skorpion, der kommt und der sticht. Und das tut wirklich weh. Das müssen wir nicht ausblenden, das müssen wir nicht negieren. Da müssen wir nicht so tun, als ob das nicht schlimm wäre. Aber das ist nicht das Ende, weil eigentlich hat der Skorpion keine Chance. Und wenn ich daran festhalte, dann verlieren meine Sorgen und Ängste die Macht über mein Denken und Handeln. Es macht mich mutiger, Schritte zu gehen, da wo ich vorher nicht bereit war, für das Richtige was zu riskieren. Und erst im Gehen der mutigen Schritte komme ich überhaupt in die Situation, dass ich erleben kann, dass es sich doch lohnt, am Guten festzuhalten. Und dass sich das Gute vielleicht am Ende doch noch durchsetzt, sogar jetzt schon. Ich werde bereit, mich zu öffnen. Und kann dadurch erleben, dass sich Vertrauen auszahlt in der neuen Freundschaft, in der neuen Beziehung, die ich gebaut habe. Ich kann meine Fehler zugeben, um Verzeihung bitten und erleben, dass Menschen mir wirklich vergeben. Ich kann auch mal Sicherheiten loslassen, weil ich weiß, selbst wenn sich das als Ende am Flop rausstellt, selbst wenn ich diesen Job nicht bekomme oder wenn meine Business-Idee den Bach untergeht, selbst wenn der Skorpion sticht und meine Hoffnung in diesem Moment enttäuscht wird, weil das Losgehen ist kein Garant dafür, dass alles gut wird und dass immer alles klappt. Aber selbst wenn ich scheitere, ist das nicht das Ende. Das tut dann weh. Aber tatsächlich hat es keine bleibende Macht. Und darum kann ich das Risiko eingehen. Ich bin ermutigt, durchzuhalten und ich bin ermutigt, weiterzugehen. Denn entweder setze ich das Gute jetzt schon durch, aber selbst wenn nicht, bietet mir dieser Text eine Perspektive, die sogar über das hinausgeht, was ich hier auf der Welt, was ich heute hier in meinem Leben erlebe. Weil der Text sagt, selbst der Tod ist nicht das Ende. Und darum kann ich mein Leben schon heute in einer neuen Freiheit leben. Eine Freiheit, die nicht daher kommt, dass ich alles selbst geschafft haben muss und die nicht daher kommt, dass ich alle Sicherheiten habe. Aber eine Freiheit, weil trotzdem stimmt, dass Jesus das Böse besiegt hat und er uns einlädt, mit auf die Siegerseite zu kommen, die auch dann gilt, wenn uns heute noch Böses begegnet.